Von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen.
Man soll den schon auf die Füße treten und man kann damit anfangen, indem man zur Wahl geht.
Ich bin Französin, aber ich glaube, ich bin eher so tatsächlich noch so ein ganz besonderes Europakind. Europa ist, glaube ich, so eine ganz tiefe Liebe meines Herzens. Die EU ist geboren mit dem Anspruch, Freundschaft aufrechtzuerhalten. Das darf man nicht vergessen. Und Freundschaft ist Frieden.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Boom bis Z. Heute sind wir als Premiere zu viert. Ich habe zwei Gästinnen da, aber auch ein neues Crewmitglied, was noch vorgestellt werden muss. Und unsere heutige Folge, ich glaube, wir haben sogar vier Generationen hier, dreht sich total um Europa. Vielleicht auch in einer sehr überraschenden Konstellation. Wer bin ich? Ich bin Renate, die Koordinatorin der Frauenseiten. Und ich werde mich heute in der Moderation ein bisschen abwechseln mit Marla und ich begrüße aber auch Glennis, die ihr schon kennt aus dem Team hier und einen ganz besonderen Gast, eine Gästin und zwar Ela. Und mit Ela fange ich jetzt einfach mal an. Hallo Ela.
Hallo, schön hier zu sein.
Das freut mich auch. Als ich dich gefragt habe, ob du Bock hast, über Europa zu sprechen in einem Generationengespräch, hast du gesagt, sofort.
Klar, selbstverständlich. Erstens ist Frauenseiten ein super Format. Ich finde, das ist unterstützenswert.
Danke.
Ich denke, ihr habt eine super Reichweite. Was ihr macht, das wirkt sich nachhaltig in der Gesellschaft und vor allem in der Stadtgesellschaft aus. Und ich glaube, für mich als Person, die oft rassifiziert wird, ist es wichtig, gefragt zu werden zu anderen Themen, als zu Themen, die irgendwie schwerpunktmäßig Antidiskriminierung und Antirassismus verhandeln. Und ich hatte total Lust auf ein Mehrgenerationengespräch, weil ich glaube, dass das was ist, worin wir uns mehr üben sollten, damit wir aus den Erkenntnissen und den Perspektiven aller schöpfen und das immer wieder vermengen zu irgendwas, was Erkenntnis und Haltung fördert. Deswegen vielen Dank. Thanks for having me.
Ela, du bist ja Französin, oder?
Genau, ich bin Französin, aber ich glaube, ich bin eher so tatsächlich noch so ein ganz besonderes Europakind. Ja. Ich bin mit einem Franzosen und einer Deutschen groß geworden, direkt an der deutschen Grenze.
Ja.
Ich gehöre zu den ersten SchülerInnen in Frankreich, die durch Europa quasi ein ganz besonderes Schulprogramm hatten. Das heißt, wir wurden komplett zweisprachig unterrichtet. Alle Fächer gab es doppelt in beiden Sprachen.
Ah, und das im Elsass, ne?
Genau, im Elsass. Und wir waren einer der ersten Klassen, ich glaube, einer der ersten fünf oder sechs Klassen, die auch durch ein Europaprogramm das erste Mal mit dem ICE nach Dänemark fahren durften und rausgefunden haben, wie es ist, wenn du einfach mal eben, weil du in Europa bist, in der Union mit einem Schengen-Abkommen mal eben übers Wasser fährst und Freunde in Dänemark besuchen gehst. Und Europa ist, glaube ich, so eine ganz tiefe Liebe meines Herzens.
Das freut mich. Und jetzt nochmal zu dir. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll, was du alles machst. Du machst Musik, du machst Theater, du bist Aktivistin. Die Liste ist lang. Was treibt dich da aktuell am meisten um?
Ich glaube, mein Schwerpunkt ist halt, ich mache mir viele Sorgen um Teilhabe. Mir ist es wichtig, dass man, glaube ich, so die Teilhabe und Niedrigschwelligkeit erhöht in der Gesellschaft. Darum mache ich mir sehr viel Sorgen. Und ich tüftel gerade an einem Plan, weil ich gerne mehr Gemeinschaft fördern möchte. Also barrierearm in der Stadt.
Mhm.
Das sind so meine Schwerpunkte. Also halt einfach mehr Gemeinschaft, mehr Vernetzung.
Du schreibst auch ein
mehr
Buch?
Mehr Teilhabe. Genau, ich schreibe ein Buch. Ich habe das Glück, dass ein Verlag mich angefragt hat und gefragt hat, ob ich quasi schreiben möchte über Adoption, weil ich bin Adoptivkind. Ich bin im Senegal geboren und wurde 1985 adoptiert. Und ich schreibe ein Buch, weil ich glaube, dass es vieles gibt, was über das Dating und Liebesleben von schwarzen Frauen und Person of Color und Flinterpersonen nicht gesagt wird. Und das sind so die zwei Projekte, die ich gerade heimlich in meiner kleinen Wohnung mit Blick ins Grüne verhandeln. Genau.
Ich muss gerade nur lächeln, weil ich gerade an so eine Kolumne von Sibel Schick denke, die auch über das Dating geschrieben hat. Und keine Ahnung, muss ich dir nachher mal genau erzählen.
Total gerne.
Ich habe das Buch irgendwo, ich kann dir das auch mal leihen, weil du das
nicht hast.
Das ist total herrlich.
Ja.
Ich habe das sogar schon ein paar Mal empfohlen, genau diese eine Kolumne.
Ja, voll gut. Habe ich total Lust drauf. Finde ich super.
Marla, dich kennen wir auch noch nicht. Also ich schon, aber was machst du denn hier?
Ja, hallo. Das ist mein Podcast-Debüt. Ich bin jetzt seit einem Monat ungefähr Praktikantin bei Frauenseiten. Ich finde es total spannend und ja, ich recherchiere viel zu dem Thema Europa und bin deswegen auch sehr froh, jetzt hier auch in diesem Podcast mitzumachen.
Du
recherchierst du Europa, weil du ja auch, naja, so ein bisschen in deinem Alltag damit zu tun hast, ne? Also viel dich mit Europa beschäftigst, auch vielleicht im Studium teilweise?
Ja, also ich muss sagen, ich versuche es da einzubauen, wo es geht. Also ich studiere Soziologie, das heißt, es ist jetzt nicht ganz so politisch angehaucht, aber ja, allein durch meine Arbeit habe ich da, ich arbeite im Europapunkt, da habe ich viel Bezug zu und dadurch habe ich dann auch mein großes Interesse daran in meinem Alltag, in meinem persönlichen Alltag irgendwie gefunden. Deswegen beschäftige ich mich da viel mit, ja.
Und Glennis sitzt da und Glennis ist das Salz in der Suppe manchmal oder die Cocktailkirsche, die man braucht im Redaktionsalltag, um alles zu wissen, weil sie ist die dienstälteste ehrenamtliche und überhaupt dienstälteste Person aktuell in der Redaktion. Dienstältest, nicht ältest. Und du bist heute auch aufgrund deiner Biografie hier.
Das bin ich, ja. Erstmal guten Tag in die Runde und grüß euch alle. Ja, ich bin meines Zeichens Britin und bin's immer noch. Aber seit Brexit musste ich auch Deutsche werden. Und ich muss sagen, ich habe sehr gut in der EU fast, ja, 50 Jahre gelebt. Also am Anfang war es kein, war England nicht in die EU, aber danach. Und ich lebe jetzt hier gut, aber es war ein Stress ohnegleichen, die neue Staatsangehörigkeit anzunehmen. Zumal als Rentnerin mit wenig Geld konnte ich ja nichts vorweisen, aber man ist mir sehr entgegengekommen. Ja, ich habe mein ganzes Leben hier. Ich habe meine Kinder und ein Enkelkind. Und ja, so konnte ich bleiben. Aber das hat mich mitgenommen.
Also der erste Moment war ja letztens schon, als du gesagt hast, ich bin als Minderjährige nach Deutschland gekommen. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie hat sie das gemacht allein? Und dann war das unser Missverständnis, weil du unter 21 warst.
Ich war 18,
ja,
als ich kam. Ja, und damals war man volljährig mit 21.
So alt wie wir jetzt sind, die Frauenseiten.
Ja, ja.
Endlich volljährig.
Mich packt das Wort mitgenommen sehr zum Thema Europa. Es ist ja wirklich mit meiner persönlichen Identität komplett verwoben. Und ich weiß, mich hat das richtig erschüttert. Der Brexit hat mich richtig mitgenommen. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Und ich weiß, dass mich das ganz kurz, ganz doll in meinen Grundfesten erschüttert hat. Ich glaube, manche Leute haben mich ausgelacht, weil ich habe mich so benommen, als wäre meine Großtante Irmgard irgendwie gestorben. Und für mich war das ganz schrecklich, dass es den Brexit gab.
Für mich? Ach ja, ja. Das war wirklich das, ja, das Größte, was in den letzten Jahren, finde ich, in der EU passiert ist. Und das ist wirklich nur auf der Dummheit der britischen Regierung und vielleicht ein bisschen auf die unpolitischen jungen Leute da passiert. Also
man fühlt es, also ich finde, man nimmt es auch so als anderer Teil von Europa so persönlich irgendwie, ne? Man fühlt sich so, mir kommen auch schon ein bisschen die Tränen davon, man fühlt sich so zurückgewiesen.
Ja, Trauer, jemand ist gestorben, ja. Also mir ging es so.
Das ist wie so ein, man wird fast geghostet oder sowas.
Ja, und ich hatte halt immer, für mich war klar, ich habe wenig Träume, aber für mich war klar, ich fliege nach England. Für mich war das glasklar, so seitdem ich denken kann, seitdem EU für mich so klar ist, war für mich immer klar, ich fliege oder ich lebe in Großbritannien. Und dieses Gefühl von, du musst jetzt irgendwie ein Visa beantragen, um dahin zu gehen und du bist nicht mehr so selbstverständlich am Tisch deiner eigentlich Freunde, das ist einfach super krass. Deswegen ist es noch mehr wichtiger, glaube ich, es runterzubrechen auf Einzelpersonen in der Begegnung, weil da... Das sind so viele Identities, die da quasi, deren Biografie so bestimmt wurde. Mhm. Eine Freundin von mir hat da ewig Jahre gelebt, eine ehemalige Kamerafrau von Button und Binnen. Und die musste jetzt, weil sie Französin ist, eigentlich dann zurückziehen und hat sich dann entschieden, Großbritannien zu verlassen. Weil sie musste dann irgendwie zurück, weil das zu kompliziert wurde mit den ganzen Änderungen der EU-Regelungen.
Also das wurde unheimlich dumm angegangen. Der Premierminister damals, der Cameron, hat einfach gesagt, wir machen ein Referendum, da gibt es nur eine Frage, wollen wir bleiben oder wollen wir rausgehen aus der EU? Jetzt Vorbilder für ein Referendum gibt es zum Beispiel in der Schweiz. Und wenn man in der Schweiz ein Referendum abhält, dann informiert man ein halbes Jahr vorher mit gedrucktem Material, wo vollkommen neutral dargestellt wird, die Vorteile und die Nachteile, alles, was aus einem Volksentscheid passieren kann. Und das haben die Briten völlig draußen vorgelassen. Und ich glaube, viele Leute, besonders viele junge Leute, haben gedacht, das ist einfach wieder ein langweiliger Schnickschnack von der Regierung. Es bleibt sich so und so alles gleich, also da muss ich nicht hingehen. Und außerdem regnet es. In England gibt es ein Medium, so wie der Postillon, das heißt Newsthump. Und die haben an dem Wahltag ein Video gedreht, wo eine von ihnen läuft zu dem Wahlraum, zum nächsten Wahlraum. Und man sah die Füße und die Bemerkungen und der Gehweg und was rundherum war. Und der Mann erzählte, und ich gehe jetzt da und jetzt wähle ich. So. Das war so sozusagen, wie mache ich das? Ja, jetzt mach du es. Aber zu wenig Leute gingen hin. Es war, also ich kann mich immer noch die Haare raufen. Das ist, ja.
Aber andererseits ist es so, Glennis, dass ich denke, jetzt auch, wenn ich mir die aktuelle Lage anschaue, dass die Informationspädagogik der EU in den 90ern und Anfang 2000er viel besser war. Die Art und Weise, wie die EU die Menschen erreicht hat mit ihren Formaten, mit ihrer bildungspolitischen Arbeit, mit ihrer Art, nachhaltig sein zu wollen, war viel besser als jetzt. Jetzt ist es sehr weit weg. Also würde Arte sich nicht immer hinsetzen und Videos machen oder andere Medien dafür sorgen, dass es im Gespräch bleibt, würde das irgendwie so ein Riese sein, irgendwo da hinten. Und das war zu Beginn nicht so. Und ich glaube, das war vielleicht sowas wie ein Epic Fail in der Kommunikation der EU, auch jahrelang. Ja. Weil man sich für so selbstverständlich hielt und sich so verloren hat in dieser Bürokratie.
Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, als dieses Referendum stattgefunden hat, das war ja 2016, meine ich, da war ich 14. So davor, also deswegen, ich habe die Informationspolitik der 90er, 2000er gar nicht mitbekommen. Für mich war die EU immer schon als was, so habe ich als was Selbstverständliches angenommen. Und erst durch diesen Brexit kam das dann so, ach so, die EU, da kann man auch austreten. Das war dann nicht mehr so. Dadurch ist die EU erst so in die Köpfe von mir und meinem Umfeld so gekommen. Weil sonst hat man das halt einfach so, ja, die EU ist genauso was, so eine Einrichtung wie quasi Deutschland, wie die Bundesregierung. Das hat man gar nicht hinterfragt oder auch gar nicht sich da mal mehr informiert. Und deswegen, ich weiß nicht, wir haben so eine Frage auch aufgeschrieben, was unsere Generation besonders geprägt hat. Und ich glaube, wir können jetzt alle sagen, dass der Brexit uns auch sehr geprägt hat, beziehungsweise also meine Generation oder beziehungsweise mich persönlich ein bisschen aufgerüttelt hat, was die EU angeht, weil danach hat dieses Thema sich halt mehr in den Vordergrund gerückt und dadurch wurde mir das Ganze, diese Wichtigkeit dieser Institution halt erstmal bewusst, dass das für euch, gerade für dich, Glennis, natürlich viel mehr Auswirkungen hat, ist ja ganz klar. Aber ich glaube, sowas, das zieht sich, glaube ich, durch alle Generationen, wie ich das jetzt so gerade mitbekommen habe.
Absolut.
Ja, ihr wisst gar nicht, was ihr da für einen Schatz habt. Also. Ich lese und höre immer noch die englischen, die britischen Nachrichten und das ist so ein Schlamassel da. Also die Krankenversorgung geht zugrunde, also keiner kann mehr wohnen, es ist alles zu teuer geworden. Deutsche beschweren sich viel, aber da müsstet ihr mal die englischen Nachrichten hören.
Das meine ich halt mit Kommunikationspolitik. Die EU vergisst den Menschen regelmäßig quasi ins Gedächtnis zurückzugeben, hey, wir sorgen flächendeckend für Standards, die eingehalten werden müssen. Ja. Und das vergisst man. Und das sind Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass wir jetzt, wenn wir die Plastikflasche wegschmeißen, der Deckel nicht mehr wegrutscht. Das ist tierisch viel, am Ende macht das tierisch viel aus, wenn man jetzt auf Ökologie schaut und Verbraucher, im Bereich Verbraucherschutz. Natürlich gibt es immer so einen Verriss wegen Glyphosat, wegen Monsanto und andere Sachen, aber wir haben EU-weit Standards und wir haben die Möglichkeit, EU-weit versichert zu sein. Du und ich können morgen in Urlaub fahren, du brichst dir ein Bein und ich hau mir den Arm an und wir können mit unserer EU-Versichertenkarte zum nächsten Arzt, ohne dass wir komplizierte Papierwege gehen müssen. Der Rücktransport ist über die EU abgesichert. Es gibt so vieles, das halt steht und natürlich ist es immer ein schwieriges Gleichgewicht, weil man muss immer mit vielen Menschen zu einem Konsens und einer bestimmten Ausrichtung kommen. Und das ist nicht immer zufriedenstellend, aber es schützt uns. Und das ist das, was du sagst, Glennis, dass wir gar nicht wissen, dass die Freiheit mit Arbeit verbunden ist und die einen ganz bestimmten Wert hat und dass das schützenswert ist und nicht selbstverständlich ist.
Ja, das sehe ich auch so. Und deswegen, also sehe ich gerade diese EU-Wahl, die jetzt halt auch ansteht, als so besonders wichtig an, beziehungsweise ich kriege das jetzt ja auch mit, dadurch, dass ich mich auch viel informiere und sowas. Jetzt fängt die EU halt an, so auch zu informieren, was machen wir überhaupt, und das mache ich auch bei der Arbeit und sowas. Also ich habe schon länger natürlich bemerkt, aber jetzt so insbesondere in Bezug auf die Wahl merke ich, wie wichtig sowas nochmal ist, den Leuten ins Gedächtnis zu rufen, gerade auch den jungen Leuten, so meine Generation vielleicht, die halt mit der EU aufgewachsen ist, was ich eben schon gesagt habe, dass es nicht selbstverständlich ist, was wir haben, dass wir so einen Zusammenhalt von so unterschiedlichen Ländern und so vielen Ländern haben, dass wir so viele Möglichkeiten und Freiheiten haben, dass es halt genau schützenswert und wichtig ist und dass man dafür auch kämpfen sollte, dass das weiter so besteht. Also natürlich gibt es auch sehr viel Konfliktpotenzial und sehr viel Dinge, die man auf jeden Fall noch verbessern könnte, aber ich finde, dass es ist keine Möglichkeit zu sagen, oder es sollte keine Option sein zu sagen, ja okay, dann treten wir komplett aus, sondern dass man dann zusammen vielleicht mal an den Problem und den Stellschrauben schraubt, anstatt zu sagen, ja okay, dann bin ich komplett raus. Weil ich glaube, das wird die Probleme nur verlagern und sie halt auf keinen Fall besser machen, wie man das jetzt wahrscheinlich in Großbritannien sehen wird.
Ja, es stimmt, dass die EU jetzt unheimlich kopflastig geworden ist oder bürokratielastig. Man soll denen schon auf die Füße treten und man kann damit anfangen, indem man zur Wahl geht, ne?
Ja, und auch da ist es wichtig, eine einfachere Kommunikationsform zu finden, weil man sagt immer, tretet an für Demokratie, aber Person XY mit einem normalen Alltag hat erstmal keinen Kopf und keine Vorstellung von dem, was quasi Demokratie für jeden Einzelnen bedeutet. Konkret weißt du es nicht, wenn du nicht das Privileg hast, die Zeit zu haben, dich damit auseinanderzusetzen, mit den Werten, die quasi ausmachen, dass du frei bist und dass es dir gut geht, dann hast du da erstmal keinen Kopf für. Und ich glaube, da ist es eben wichtig, den Menschen nochmal einfachere Tools auch in der Kommunikation an die Hand zu geben.
Hast du eine Idee?
Ja, einfach den Menschen zu sagen, möchtet ihr mit Freunden am Tisch sitzen? Es ist so einfach und du entscheidest ja, mit wem du dich am Tisch sitzt. Alleine die Tatsache, Menschen zu sagen, geht bitte wählen, damit ihr entscheiden könnt, mit welchem Freund ihr am Tisch sitzt. Mhm. Und nicht jeder Freund ist deiner Meinung, aber ist dein Freund. Diese Person, die mit dir sitzt, hat sich dann auch für dich entschieden, im Wertegrundsatz. Und dann kann man anfangen zu verhandeln. Mit Freunden kannst du verhandeln. Mhm. Mit jemandem, der nicht für dich ist, nicht in deiner Liga spielt, nicht deine Werte teilt und nicht deine Haltung, hast du einen 10-Prozess vor dir oder du musst ganz viel davon abgeben, was dich definiert mit dem, was du in die Gesellschaft tragen möchtest. Das braucht es eigentlich als Motivation für die Menschen. Ja. Weil die denken, die schmeißen ihren Zettel in so einen riesen Bottich und der fliegt dann meterweit irgendwo in den Untergrund in eine Riesenkiste. Das ist das Gefühl. Aber zu sagen, man legt es auf eine Waage und bei jedem einzelnen Zettel, der auf die Waage kommt, steigt quasi die andere Seite mit Freiheit, Glück, Werte, Freundschaft. Die EU ist geboren mit dem Anspruch, Freundschaft aufrechtzuerhalten. Das darf man nicht vergessen. Das war das Allerwichtigste für Robert Schuman. Für Menschen wie Konrad Adenauer war es wichtig, dass wir die Freundschaft aufrechterhalten. Und Freundschaft ist Frieden.
Ja.
Und das in die Gesellschaft zu tragen, vereinfacht und aufrecht zu erhalten.
Das ist ein sehr schönes Bild mit der Waage.
Ja, man möchte eigentlich jetzt auch einfach wieder aufhören. Ne? Man will das so nachhallen lassen, was du gesagt hast. Willst du noch ein paar Fakten erzählen, Maler, zur EU?
Genau, ich kann ja mal ein bisschen was zu den quasi relevanten europäischen Mitgliedstaaten oder auch nicht europäischen Mitgliedstaaten erzählen.
Hau raus.
Ja, genau. Also ja, Frankreich ist ja besonders relevant, auch in der Europäischen Union. Zählt ja als einer der Gründungsmitgliedstaaten. Frankreich war nämlich schon bei der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, abgekürzt EGKS, 1951 dabei. Die wurde nämlich vordergründlich gegründet, um diesen Frieden zu wahren, der nach dem Krieg ja sehr geschätzt wurde und wo es dann doch auch Angst gab, dass Deutschland und Frankreich sich doch wieder bekriegen könnten. Und dadurch, dass die Produktion von Kohle und Stahl zusammengelegt wurde, hatte man die Hoffnung, die ja jetzt auf jeden Fall auch immer noch besteht und bestätigt wurde, hatte man die Hoffnung, dass dieser Frieden bestehen bleibt und dass Frankreich und Deutschland sich nicht mehr gegenseitig angreifen können. Daraus entstand dann 1958 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und das legte quasi den Grundstein für die Europäische Union. Es waren sechs Mitgliedstaaten dabei: Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien,
die Niederlande
und
Luxemburg,
Italien, ganz genau. Da kam dann 1973 das Vereinigte Königreich auch dazu, woraufhin dann 1979 das erste Mal das EU-Parlament überhaupt von den BürgerInnen gewählt wurde. Davor wurde es von den nationalen Parlamenten immer quasi fern von den BürgerInnen gewählt. Genau, 2016 fand dann das Referendum in Großbritannien statt, was dann den Grundstein für den Brexit gelegt hat. Am 31.01.2020, da können wir uns bestimmt noch alle ganz gut erinnern, ist dieser Brexit dann vollführt worden quasi und die UK, also das Vereinigte Königreich, ist dann endgültig aus der EU ausgetreten. Und heute zählt die EU 27 anstatt 28 Mitgliedstaaten mit einigen BewerberInnen.
Nein. Genau, der komplette Ostblock bewerbt sich ja gerade.
Genau.
Sogar die Türkei ist quasi im Bewerbungsverfahren. Bosnien, glaube ich, bewerbt
sich. Ja, Bosnien-Herzegowina.
Genau, das wollte ich sagen. Bosnien-Herzegowina. Ja. Und ich wusste es nicht, aber ich habe es irgendwann vor ein paar Tagen nochmal nachgelesen und ich wusste gar nicht, dass, also ich hatte nicht auf dem Zettel, dass die Türkei sich sogar beworben hat für einen Beitritt.
Ja, unvorstellbar, ne?
Was mich sehr überrascht hat, ja, tatsächlich, weil letztendlich dachte ich, also checkt Erdogan nicht, dass er so weit weg ist von so vielen Dingen, die wir eigentlich gerne, also einfach gerne hätten, wenn wir mit ihm als Freund am Tisch sitzen wollen. Ja. Also wir sollten uns schon über die Größe des Glases und die Teilbarkeit der Flasche einigen. Und das hat mich total überrascht.
Mhm. Ich glaube, die sind ja auch schon seit einigen Jahren Bewerber, aber so wirklich Schritte hin zu dem Beitritt machen sie nicht wirklich. Da,
okay.
Ja, frage ich mich auch jedes Mal, aber gut.
Du hast doch so eine schöne poetische Frage entwickelt, Maler, die klaue ich dir jetzt mal. Das war, ja, vielleicht passt das nämlich auch zu dem Glas und den Teilen und den vielleicht Glasstrohhalm oder Macaroni-Ersatzstrohhalm, die man so benutzen würde. Habt ihr mal drüber nachgedacht, so in drei Worten, was bedeutet Europa für euch?
Ich würde erst mal sagen, Vernunft. Also der Versuch, immer vernünftige Politik zu machen mit Konsens. Und das können die Engländer nicht. Aber ansonsten würde ich auch sagen, politische Stärke, weil heutzutage möchte ich nicht als Einzelner europäische Land dastehen mit Russland, China und USA in der Welt. Also dieser Gemeinschaft braucht man auch sehr politisch, finde ich.
Also meine drei Wörter, die ich mir so notiert habe, waren allumfassend Konflikt und Zusammenhalt. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich glaube, da haben wir ja eben auch schon drüber geredet. Für mich bedeutet es halt allumfassend, weil es war für mich seit jeher da und die EU ist die EU und das ist, war für mich, also es umfasst jeden Bereich meines Lebens und es war für mich nie etwas, was ich hinterfragen musste oder überhaupt auch hinterfragt hat.
Mhm.
Ja, dann Konflikt natürlich, weil es einfach Konflikte gibt und davon lebt die EU ja auch, aber dann auch dieser Zusammenhalt, der die Konflikte dann halt auch versucht zu lösen, der auch dafür da ist, diese Konflikte beiseite zu legen.
Ja, das finde ich auch. Diese Gemeinschaft für mich als in der DDR aufgewachsene Person ist diese Freiheit und der Zusammenhalt unheimlich wichtig. Dieses erste Mal Schüleraustausch über die Partnerschule in Braunschweig in Westdeutschland nach Südfrankreich kommen, einfach so mitgenommen werden oder im Auslandssemester irgendwie Probleme erst haben, nochmal beim zweiten Mal einen Wohnheimplatz zu kriegen. Und dann sagt mein mauritischer ehemaliger Mitbewohner, sagt, du gehst da jetzt hin und dann sagst du, das ist hier die Europäische Union und das ist keine Kaprize von mir, dass ich hier studiere, das ist das Erasmus-Programm. Und wir haben auch Wohnheimplätze für die Erasmus-Studenten in Deutschland, also kümmert euch bitte. So. Das ist für mich total, da wäre ich nie drauf gekommen. Das sagt mir, genau, ja. Mein mauritischer ja. Gangkollege sagt, ja. Also es ist nicht Gang, sondern im Wohnheim damals.
Ich ergänze ganz kurz, dass Lille Maurice lange zu Frankreich gehört hat. Ne?
Ah, ja,
okay. Das macht es noch spannender.
Und nicht mehr gehört, ja. Aber auch eben die britische Geschichte ja. hat. Ja. Der Linksverkehr, glaube ich, sogar noch. Ne?
Ja.
Und er weist mich darauf hin. Das muss man sich mal vorstellen. So.
Ja.
Ja.
Ja, für mich sind die, glaube ich, die drei Worte für mich sind Besonnenheit, Schutz und Verantwortung. Also ich glaube, Besonnenheit ist halt dieses, dass man sich immer wieder gegenseitig dazu ermahnt, sich quasi, also den Blick wieder in die richtige Richtung zu wenden. Und das kann die EU. Ganz gleich, wer sich wann wie von wem und wo schmieren lässt. Das funktioniert aber trotzdem am Ende. Schutz bedeutet konkret, wir sind geschützt. Du hast es gerade schon angesprochen, wir sind geschützt. Leider haben wir das gerade so ein bisschen missverstanden und schotten uns auch einfach im Namen von viel Unrecht ab. Das darf man hier einfach nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist der gerade nicht so elegante Move. Generell muss die EU, was Sozialpolitik und nicht nur Wirtschaft anbelangt, wieder ein bisschen zulegen. Die haben ordentlich nachgelassen. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass die EU sehr, sehr männerlastig ist und die ganzen weiblich gelesenen Personen, die quasi Schlüsselfunktion in der EU bekleiden, sich alle anderen wichtigen Themen angenommen haben, die nicht Wirtschaft sind und dadurch eine kleinere Lobby haben. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, für mich ist es halt eben am Ende auch Verantwortung. Wir übernehmen Verantwortung füreinander und erinnern uns auch immer wieder an die Verantwortung, die wir haben. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja. Alleine das aufrecht zu erhalten, sich gegenseitig auch zu ermahnen im Hinblick auf Menschenrechte, im Hinblick auf Grundrechte. Das ist vielleicht wenig, aber das ist so viel, wenn du weißt, es gibt einen europäischen Gerichtshof, wo du einfach, jeder Bürger in Europa darf eine Klage beim europäischen Gerichtshof einreichen.
Ja, ja, und das sind ja schon mal so Basiswerte einfach, die halt, wie du eben schon gesagt hast, die halt einfach Standards setzen. Natürlich kann das sein, dass man das jetzt auch als quasi Bare Minimum ansieht, aber immerhin ist es das. Es gibt, also es kann ja auch ganz anders laufen. Wir sehen in der Geschichte lief es schon mal ganz anders. Wenn wir schon beim Thema sind, ihr habt das ja eben schon angesprochen, vor allem auch du, Renate, so in welchen Situationen habt ihr euch denn besonders als Europäerin gefühlt? Gibt es da so einen Schlüsselmoment oder so generell so ein Gefühl einfach, wo ihr gemerkt habt, okay, ja, ich gehöre zu Europa oder ich bin Europäerin?
Eigentlich möchte ich da reingrätschen und frage mich, ob Glennis nochmal die Geschichte mit ihrem Pass erzählen will und ihren Kindern, die keinen Pass hatten.
Ist ein bisschen lang. Meinst du die Geschichte, wo meine Kinder...
Die keinen Pass hatten, einmal... Staatsangehörigkeit hatten, genau.
Na, das war...
Ist zu lang, ne?
Es ist ein bisschen lang, ja. Und es ist nicht direkt
Da ging es eigentlich eher darum, dass damals du dann durch die DDR gereist bist und ja. die gar nicht klargekommen sind bei der Grenzkontrolle,
ja.
dass du mit zwei Kindern unterwegs bist oder so, ne?
Ich war mit einem staatenlosen Kind unterwegs und der Grenze, der meine Papiere entgegennahm, sah hin und sah mich dann an und ich sah durch sein Gesicht seine Gefühle wandern. Oh Gott, wenn ich das jetzt verbocke, dann komme ich nach Bautzen. So. Es war interessant, die Zeit.
Aber du sitzt hier und deine Kinder sind wohl auf.
Also. Ich sitze hier, meine Kinder sind wohl auf. Sie haben beide die doppelte Staatsangehörigkeit, aber sie haben keinen britischen Pass im Augenblick. Also sie haben einfach keinen Pass beantragt. Sie leben als Deutsche, das reicht ihnen auch.
Das ist vielleicht kein richtiges Beispiel dafür, aber es ist ein Beispiel, was so für Probleme auftauchen können in bestimmten Situationen, natürlich im Kleinen und sehr speziell. Aber ne, mit staatlosen Kindern durch die Gegend reisen?
Naja, das war eigentlich, das war die Schuld wieder von Großbritannien. Damals, als meine Kinder geboren wurden, ich war nicht verheiratet und man brauchte einen Mann, um eine Staatsangehörigkeit zu verleihen. Und deshalb hatten meine Kinder keine Staatsangehörigkeit. Und sie waren dann auf meinem Pass drauf, aber mit dem Vermerk, dieser Pass wird in 6 Monaten ungültig, weil eine staatenlose Person mit drauf ist. Also
Gott sei Dank.
Das war Großbritannien. Ich meine, Großbritannien war damals in der EU, aber die DDR nicht. So trafen wir alle aufeinander.
Aber es ist gut gegangen. Er hat dich durchgewunken.
Ja. Aber der Chef musste dazu geholt werden. Es dauerte.
War das in Marienborn oder?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur seinen Gesichtsausdruck, als er diesen Pass sah.
Aber in welcher Situation fühlt ihr euch wirklich als
Europäerin?
Als Europäerin. Ich habe ja eigentlich nur so ein Gegenbeispiel. Rausgekitzelt aus dem Gelände. Ich weiß nicht, Ela, was sagst du?
Naja, ich habe schon erzählt, wie gesagt, dass ich halt das Privileg hatte, als, glaube ich, erst einer der ersten 2.000-3.000 Jugendlichen in Europa zu erleben, wie es ist, wenn du halt einfach reisen kannst und es gefördert ist.
Hast du denn jetzt Freundinnen in Dänemark?
Die haben wir nicht aufrechterhalten. aber ich glaube, für mich ist es so, dadurch, dass meine Adoptivmutter quasi aus Deutschland kommt und mein Vater eben auch Franzose ist, ist es halt ein Wahnsinnsprivileg. Also unsere Kinder wissen, wir haben jetzt mit unseren Kindern entschieden, dass wir in 2 Jahren nicht mehr in Bremen leben wollen. Das war ein sehr zäher Prozess, aber wir gehen. Und zu wissen, du kannst einfach nach Frankreich zurück, ohne dass es kompliziert wird, ohne dass du Papierstress hast,
ja, ist
gut. Ich bin immer so ein bisschen genervt, wenn ich Papiere in Deutschland machen muss, dass es doch nicht so gut funktioniert. Das muss sich verbessern. Aber alleine die Tatsache zu wissen, dass ich halt überall hinreisen kann, dass ich überall versichert bin, das ist einfach irre. Oder dass ich überall ein Recht habe auf so einen Rechtsschutz über die europäische Gemeinschaft, der mir gewährt werden muss. Das ist total irre, um zu wissen, wie gesagt, dass man so Erasmus-Programme hat und die Kinder sich aussuchen können, wo sie studieren wollen. Das ist einfach keine Selbstverständlichkeit. Und im Kleinen merke ich das halt durch Vereinheitlichung im Bereich Verbraucherschutz.
Mhm.
Da gibt es ganz viele Stellschräubchen, die aber quasi dafür sorgen, dass sich auch die Mobilität verändert in unseren Ländern und wir so langsam an einen Punkt kommen, wo wir uns alle angleichen. So, dass die Franzosen endlich gemerkt haben, sie müssen nicht so viel Fleisch essen und es muss nicht alles in Plastik verpackt werden. Und man kann Bio essen. Das ist
ein Mütterin, oh mein Gott.
Da hat die EU einen großen Anteil dran. So.
Ich würde mir ja wünschen, dass diese Carte du 25 und die Bahncard, dass das übergreifend
Aber das kommt, das ist ja jetzt im Kommen mit Ouigo und TGV und die SNCF. Es ist immer noch so ein bisschen ärgerlich, dass man über ein extra Portal buchen muss. Das dürfte es eigentlich nicht geben. Mhm. Eigentlich müsste es quasi wie bei den, zum Beispiel mit der, in der EU kannst du auch, comment ça s'appelle, ce que les gens ont fait dans les années 70? Tout le monde me raconte qu'ils ont fait ça avec le train. Wie heißt das, wo Interrail. Alle gereist sind mit, genau, Interrail. Genau, ja. Mhm. Interrail ist ein europäisches Privileg. Du kannst als Europäer mit Interrail losfahren und du bist komplett sicher. Du kannst dir alles anschauen, du und deine Kinder. Mm.
Ich habe das immer davon geträumt. Ich habe das damals mit 20 nicht gemacht. Aber
das machen wir noch.
Das kommt alles noch.
Ja. Also ich habe es tatsächlich einmal gemacht.
Wie war das? Du hast es gemacht, ja?
Ich habe es gemacht. Ich bin durch Italien mit dem Zug. Für einen Monat lang. Es war toll. Es war sehr anstrengend natürlich, weil auch Zugfahren, das zehrt schon sehr an den Nerven. Aber einfach dieses Gefühl so, ich kann jetzt einfach nach Italien fahren. Und dann hatte ich am Ende doch noch eine Reise übrig. Und dann bin ich spontan nach Prag gefahren noch. Das war dann mein letzter Stopp, bevor ich dann wieder nach Bremen gefahren bin. Und dann sind wir durch Italien, dann nach Innsbruck. Und dann bin ich über Prag zurückgefahren. Das war wirklich
schön.
Das war richtig toll und da hat man, also es ist auch schön, dass die EU das auch so fördert, weil so, es gibt ja auch immer dieses Gewinnspiel, dass ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Tickets verlost werden, aber an die Menschen, die gerade 18 werden, die können an einem Gewinnspiel mitmachen und dann werden so und so viele Interrail-Tickets verlost an die Personen, die 18 Jahre alt werden. Mega super Sache. Eine Freundin von mir hat auch tatsächlich gewonnen. Also da gewinnen auch wirklich Leute. Bei uns war leider dann Corona, das konnten wir dann nicht mehr so gut ausnutzen. Aber an sich ist das halt, zeigt das ja auch, dass die EU auch so junge Menschen fördert, auch junge Menschen fördert in Bezug auf Rausgehen und Mobilität und genauso wie das Erasmus-Programm auch einfach auch mal diese Facetten, das Facettenreichtum oder diese kulturellen Facetten von Europa fördert, indem junge Menschen halt die Möglichkeit bekommen, zu reisen und rauszugehen.
Hast du noch was, Glennis?
Nee, ich könnte stundenlang auf die Tories schimpfen und Großbritannien. Aber zum Beispiel neulich hat die EU England angeboten, junge Leute wieder im Erasmus-Programm aufzunehmen.
Und was hat England gesagt? Nö,
die haben es abgelehnt. Kann sein, dass es denen zu teuer war. Was weiß ich, was die Bedingungen waren. Aber sie haben es abgelehnt. Die Klugen.
Das ist so schade.
Ich bin echt gespannt, wie man nachher in der Rückschau, also sagen wir mal so in 50 Jahren, wie man das so erzählen wird und wie auch sich so insgesamt die Haltung auch gerade in Großbritannien verändert haben wird. Bin ich total gespannt drauf.
Na, warten wir erstmal die Wahl ab, die in diesem Jahr oder spätestens im Januar da kommt. Und wahrscheinlich wird der Starmer von der Labour-Partei rankommen. Werden wir sehen, ob er irgendwas durchboxen kann. Ich fühle mich auf jeden Fall wie eine Europäerin.
Ich auch.
Ja,
ich hatte. Meine Liebe zu Europa ist immer wie so eine Beziehung. Also ich hatte jetzt, weil wir sind ja bei Frauenseiten, es gab ja auch diese Debatte über, wie heißt das auf Deutsch, über zum Beispiel, ich mache es einfach ein bisschen dicker, damit wir nicht so viele Trigger einbauen, aber so diese ganze No-Means-No-Thematik.
Ah, ja.
Und das hat bei mir ganz schön reingehauen. Also auch zu sehen, wer was entscheidet. Mhm. Ich würde mir sowieso gremienweit, einfach europaweit wünschen, dass es einfach eine Quotierung gibt, was die Teilhabe von männlich gelesenen Personen anbelangt zu bestimmten Entscheidungen, die Frauen- und Flinterpersonen betreffen und auch, ne, so, das würde ich mir wünschen. Und da habe ich mich, also da war ich echt ganz schön, ich ganz schön sauer.
Ja, das hat mich auch ein bisschen mitgenommen.
Also das war, glaube ich, eine große Enttäuschung. Und je nachdem, mit wem man spricht und wer wie politisch aktiv ist oder nicht, fällt die Haltung dazu nochmal anders aus. Aber ich habe mich da in der Grundsätzlichkeit der Sache so ein bisschen verraten gefühlt. Und da würde ich mir einfach viel mehr Sorgfältigkeit wünschen in so vielen Bereichen einfach.
Ja, dass einfach viele, viele Dinge noch mal überdacht werden.
Ja, dass es einfach auch eine Einheitsregelung gibt in der EU über zum Beispiel das Recht, ein Kind zu kriegen oder kein Kind zu kriegen.
Ja.
Es kann nicht angehen, dass wir in der EU leben und wir alle, ich habe es mal irgendwie hochgerechnet, ich weiß nicht, wie viel Geld wir ausgeben für Hygieneartikel im Monat. Mhm. Eigentlich dürfte das so gar nicht mehr sein. Eigentlich müsste es so sein, dass du zu einer Stelle gehst und dir da immer zumindest für den halben Preis ein Ticket rausholen kannst, dass man sicherstellt, dass jede Frau zumindest die Grundausstattung zu Hause hat.
Ja.
Und das sind so einfache Tools, wo ich mir denke, ja, wo sind wir? Mhm. Und das würde ich mir einfach von der EU wünschen, dass es wieder konkret spürbar wird. Und das konnten die eine ganze Zeit ganz gut, bevor das irgendwie sozusagen zu so einer Partygeschichte wurde. Dass wir da wieder mehr, also auch, dass wir Frauen und Mütter auch wieder mehr in den Fokus rutschen.
Ja, das finde ich einen guten Call.
Und es passt halt dazu, dass die Wahl ansteht und dass wir alle uns mal auf den Weg machen oder den Zettel ausfüllen für Briefwahl oder was auch immer, ja, wie wir es möchten. Und
dass wir da das Gesicht reinlegen.
Aktiv mal mitbestimmen. Das ist dieser eine Moment, danach regeln die anderen das, aber das ist jetzt nicht so, ne?
Ja, absolut.
Wie man auf Französisch auch sagt, ça coûte pas cher d'être gentil, da gibt es bestimmt auch noch ein schönes Sprichwort, ein anderes. Wo
Freundlichkeit kostet nichts.
Freundlichkeit kostet nichts. Wurde mir schon gesagt.
Ja. Als,
scheinbar trampelt hier ich.
Nein,
nein, aber so nee. Ja, gibt es bestimmt auch, da bricht man sich, würde man sagen, wahrscheinlich keinen Zacken aus der Krone, da einmal mitzubestimmen, statt jahrelang nur zu meckern.
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch immer schon gesagt bei jeder Wahl. Mhm. Nur Leute, die wählen gehen, dürfen halt auch meckern.
Ja.
Weil alle anderen haben sich das Recht, finde ich, verwehrt, dann an etwas, also zu meckern, an etwas, wo sie mitbestimmen hätten
wenn
können.
Wenn sie denn, also strukturell ist das natürlich ein bisschen sehr plakativ, denn
natürlich,
wer nicht die Möglichkeit hat zu wählen.
Genau, also wer wählen kann und in der Lage ist zu wählen, finde ich, der sollte auf jeden Fall auch
und
wählen.
Ich finde aber auch, dass Wahlbeteiligung den Menschen auch ein bisschen greifbarer gemacht werden sollte. Weil wir gehen immer aus so einer Sozialisation, Selbstverständlichkeit aus, dass Menschen dann da hingehen und dann wissen, wie es funktioniert und dann sich beteiligen. Aber die Hürde ist ja schon mal die, dass du alles Mögliche siehst in den ganzen Medien, bei YouTube, im Fernsehen, aber nirgendwo taucht mal im Radio dann ein Spot auf, wo drin steht, okay, wählen gehen in mehreren Sprachen bedeutet das. Das fehlt. Das ist super einfach. Das hätte man europaweit quasi ausstrahlen können, dass es im Fernsehen, im Radio, in allen möglichen Medien immer quasi eine Seite gibt oder ein Audio oder ein Video, wo drauf steht, wählen bedeutet das in 3 Schritten einfach erklärt, in jeder möglichen Sprache.
Ja, genau.
Weil sonst ist die Hürde so groß.
Ja.
Und wenn ich überlege, wie schwer mir das fällt, und da kann man draus machen, wie man möchte, in Anführungsstrichen weiße Räume zu betreten, dann will ich mir nicht vorstellen, wie es ist für Menschen, die denken, deren Stimme oder deren Haltung wäre nicht wichtig.
Mhm.
Und das ist aber so ein blinder Fleck.
Ja, das müsste auf jeden Fall nochmal angegangen werden.
Ja, oder dass man halt einfach wirklich Punkte hat, auch in den ganzen Leerständen, die wir haben, dass es so Punkte gibt, wo du in der Innenstadt durch die Gegend läufst und du weißt, du kannst da kurz rein und hast quasi nicht nur wie Europa Punkt, weil das hat wieder was Bürolastiges, obwohl die super Arbeit machen, es mega schön ist da, als Nachbarn vom BRI im Haus der Bürgerschaft, aber dass es halt irgendwo noch einen Leerstand gibt, wo die Leute dann reinlaufen können mit ihren Kindern und man mal gucken kann, wo lebe ich denn eigentlich und wer sind meine Nachbarn in verschiedenen Sprachen und was bedeutet wählen, dass man so ein Pilotding hat, so eine Urne, an die man gehen kann und wo man das einmal üben kann.
Ja, das finde ich auch.
Weil dann sind die Barrieren, sind die Hürden nicht so hoch.
Ja.
Und die EU sagt zwar, wählt uns, wir wollen unsere Wertegemeinschaft aufrechterhalten und wir brauchen jede Stimme, aber sucht euch bitte in der Zeit, die ihr nicht habt, mit einem Internet, was vielleicht auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist und eine Sprache, die man vielleicht nicht beschwert, die Information selber raus.
Ja, stimmt. Da muss die EU auf jeden Fall nochmal dran gehen. So vor allem an diese Basic-Sachen. Wie gehe ich wählen? Wie funktioniert das? Was wähle ich überhaupt?
Ja.
Das stimmt. Das muss dann wahrscheinlich zur nächsten EU-Wahl erstmal angegriffen werden.
Aber hoffentlich gehen genug Menschen und hoffentlich erreicht es genug Personen, die sich damit identifizieren können wollen.
Hoffentlich.
Ja, ne?
Wir können nur die Daumen drücken.
Das wird schon.
Das wird auf jeden Fall.
Da kann ich ja noch den Werbeblock zu Malers Artikel, was hat Europa eigentlich mit mir zu tun? Diesen Werbeblock für diesen Artikel kann ich nochmal eben, können wir in die Shownotes packen, reinsenden. Und ehrlich gesagt müssen wir uns alle nochmal zu anderen Themen treffen, weil es war so ein total schönes, emotionales Gespräch über unser Europa. Ich danke euch.
Danke dir. Danke euch.
Danke euch. Wisst ihr, wie viele Strophen die griechische Nationalhymne hat? Ein kleiner Funfact. 158.
Das hat dir gerade Anna geschrieben, oder? Nee. Muss sie die auswendig lernen?
Wisst ihr, wie viele Kinder es gibt in der Europäischen Union?
Nein.
80 Millionen.
Ach Gott, das sind beides sehr hohe Zahlen. Ja. Wow. Ich hoffe, niemand muss diese Hymne auswendig lernen.
Oh, wer weiß.
Wer weiß, wie die aufgebaut ist. Vielleicht lernt sich das doch gut.
Ja, und diese Nationalhymne hat man früher auch viel mehr gehört. Also wenn diese Hymne von der, Entschuldigung, der Europäischen Union, meine ich. Das war eine Zeit lang so, dass die viel präsenter war auch. Ich glaube, niemand weiß, wie die geht. So gute Frage, ne?
Ein klarer Fall von 365 Grad Marketing. Da muss noch mal rangehen. Die Contact Points abchecken.
Bis zum nächsten Mal ist das recherchiert.
Ja, das machst aber du, ne?
Auf jeden Fall.
Sorry, Mala, so war es nicht gemeint.
Okay. Oh Mann, ey. Das war von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Von Boom bis Z wird gefördert vom Senator für Kultur der Freien Hansestadt Bremen. Von Boom bis Z ist ein Podcast vom Verein Frauen lernen gemeinsam und den Frauenseiten Bremen. Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen mit besonderem Dank an Paula, René, Lilly, Ling, Sophie, Christine, Laura, Hanna, Jule, Salam, Mona, Luisa, Andrea, Nina, Irene und Mara. Redaktion aktuelle Folge Jana Keller, Mala Jürgens, Musik Imke Bolz. Artwork Luise Hahn mit besonderem Dank an Pia Brandt. Social Media, die Frauenseiten Social Media Unit. Produktion und Schnitt Renate Strümpel. Mastering Jana Fischer. Und ich danke total den Gästinnen Glennis, Ela. Mala, du bist eigentlich keine Gästin, oder?
Ich hoffe jetzt
oder
musst du mir die Frage stellen. Ich
freue mich, bei euch zu sein.
Schön, dass ihr da wart.
Ja. Ihr habt Fragen oder Ideen, dann wendet euch per Mail an frauenseiten@bremen.de. Bis dann!